Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Herzlich willkommen zur Ausgabe vom Mittwoch, 19. Januar 2011, zusammengestellt von Katharina Mann und Norbert Büchner aus der Dissent Medienwerkstatt Darmstadt. Die Themen heute:
Boliviens Regierung strebt die Umverteilung des Eigentums an Ländereien und Bodenschätzen an. Wie weit die Regierung Morales dabei geht, hören wir im ersten Beitrag.
In der Bundesärztekammer wird diskutiert, Ärztinnen und Ärzten die Beihilfe zur Selbsttötung standesrechtlich nicht mehr zu verbieten. Dazu sehr Nachdenkliches vom Hospiz- und Palliativverband im zweiten Beitrag.
Bilden statt Bomben ist die knackige Forderung der Linken nach Umschichtung im Staatshaushalt. Anlass dazu bietet der aktuelle Jahresabschlussbericht der Bundesregierung.
Schließlich stellen wir in unserem letzten Beitrag eine Kampagne von Radio Z aus Nürnberg und Radio Lora aus München vor, um auch im Bundesland Bayern freie Radios zu verankern. Die Aussichten sind gar nicht mal so schlecht.
In Bolivien ist seit 2005 die Movimiento al Socialismo mit ihrem Präsidenten Evo Morales an der Regierung. Zu deren Wahlversprechen gehörte die Umverteilung von Eigentum in einer der ungleichsten Gesellschaften der Welt. Als Wahlversprechen sind solche Ansätze nicht selten. Sie werden allerdings kaum je umgesetzt. Dr. Jonas Wolf von der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung erläutert, wie sich die Umverteilung in Bolivien konkret gestaltet.
Das eine, ja auch das erste, was sozusagen groß passiert ist nach der ersten Wahl von Evo Morales Ende 2005, die Nationalisierung des Erdgases, die sich dann übersetzt in eine Nationalisierungspolitik, die auch andere Sektoren betrifft, vereinzelte Unternehmen jedenfalls. Aber im Kern erstmal Nationalisierung des Erdgassektors, und das heißt eine massiv ausgebaute staatliche Kontrolle, staatliche Teilhabe am Erdgassektor. Heißt nicht, dass die internationalen Unternehmen, die dort im Erdgassektor aktiv waren, des Landes verwiesen wurden, sondern heißt, dass die Verträge mit denen neu ausgehandelt wurden. Und sie jetzt nicht mehr die faktische Souveränität über das Erdgas haben und über dessen Vermarktung, sondern eben letztlich eigentlich eher sowas wie Serviceunternehmen sind, die für ihre Dienstleistungen im Namen des bolivianischen Staates entsprechend honoriert werden und Gewinne machen. Aber die letztendliche Verfügung im Sinne des Eigentums am Erdgas und auch letztlich die Kontrolle der ganzen Förderungs- und Export- und Produktionskette, zumindest offiziell in den Händen des bolivianischen Staates bzw. des bolivianischen Staatsunternehmens, was dafür zuständig ist, liegt. Und das geht einher mit eben einer deutlich erhöhten Besteuerung der Erdgasgewinne. Das ist natürlich insofern Umverteilung, als mit diesem Geld dann irgendwas passiert. Und was mit dem Geld passiert, ist zumindest in wichtigen Teilen ein Ausbau verschiedener Sozialprogramme, die sich eben gezielt insbesondere an die arme Bevölkerung richten. Das sind Sozialtransfers, konditionalisierte Sozialtransfers meistens, die etwa sind, um nur drei zu nennen. Erstens eine Zahlung an Familien für Schulkinder, die an die Bedingung gebunden ist, dass die Schulkinder auch in die Schule gehen. Ein zweites ist eine wiederum konditionalisierte Transfer an werdende und junge Mütter, wo Geldzahlungen an eben Frauen gehen, die gebunden sind daran, dass sie vor der Geburt und nach der Geburt entsprechende Gesundheitsuntersuchungen machen. Und ein drittes Programm, kein konditionalisierter Sozialtransfer, sondern eine universelle Rente für die Bolivianer, die es vorher in Grenzen auch gab, aber eben nicht in dem Ausmaß. Ja, und das ist natürlich in der, im Ergebnis Umverteilung. Ja, also die, in dem Fall insbesondere die internationalen Unternehmen, die ab seit den 90er Jahren, seit der Privatisierung in Bolivien zu extrem günstigen Konditionen das Erdgas ausgebeutet und weiter verscherbelt haben, machen jetzt weniger Gewinn, aber offensichtlich noch genug. Sie sind jedenfalls noch da, fast alle. Und dafür fließt mehr Geld, jedenfalls relativ in, an die arme Bevölkerung in Gestalt dieser Sozialprogramme. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ein zweiter betrifft, und da ist die Bilanz schwieriger zu ziehen, zum jetzigen Zeitpunkt Bodenreform, Agrarreform, also die Umverteilung von Land. Der Anspruch ist hier durchaus weitgehend, die Problematik auch massiv im Sinne der Ungleichheit des Zugangs zu Land. Also die Großgrundbesitzer, die teilweise unter doch ziemlich windigen Umständen, unter meinetwegen in Zeiten der Militärdiktatur zu relativ großen Ländereien gekommen sind. Zustände, wo es auch teilweise bis heute noch faktische Sklaverei teilweise gab, in extremen Fällen, jedenfalls ziemlich menschenunwürdige Bedingungen in vielen Bereichen und eben gleichzeitig Landbevölkerung, insbesondere natürlich indigene Landbevölkerung ohne Territorialrechte und so weiter. Und da ist, wie gesagt, der Anspruch weitgehend, die Gefahr aus Sicht derjenigen, die negativ betroffen sind, sprich der Großgrundbesitzer, entsprechend groß, entsprechend auch der Widerstand. Also die Figuren, die dort sehr stark betroffen sind, sind nicht zufällig Anführer der entsprechenden Regionalautonomiebewegungen gewesen in den letzten Jahren. Was bisher passiert ist, ist in der ersten Phase im Besonderen die leichtere Variante der Umverteilung, nämlich in öffentlicher Hand befindliche Ländereien wurden eben an indigene Comunidades, indigene Völker und andere Arten von Landarbeitern, Bauern eben verteilt. Ja, und Territorialrechte eben sehr viel stärker anerkannt, als das seit den 90ern schon passiert ist, aber eben in einem sehr schleppenden Tempo. Und das wurde von der Regierung Morales sehr forciert. Und es gibt erste Ansätze, eben tatsächlich auch Großgrundbesitz dort, wo es Latifundien gibt, wo einzelne Familien, einzelne Personen über Unmengen von Land verfügen und entsprechende das, was dann die sozialökonomische Funktion heißt, also wo man sagt, der Landgebrauch erfüllt nicht die gesetzlich vorgeschriebene soziale und ökonomische Funktion, eben dort tatsächlich auch entsprechende Enteignungsverfahren durchzuführen. Das trifft auf durchaus massiven Widerstand zeitweise. Also das trifft immer auf massiven Widerstand, der sich teilweise aber tatsächlich auch in Form von quasi paramilitärischem Widerstand im lokalen Setting, jetzt nicht in dem Sinn, dass sich da größere Armeen bilden würden, niederschlägt und durchaus dann etwa die Repräsentanten des INRA, des sozusagen nationalen Agrarreforminstituts, eben schlicht der Zugang verweigert wird und sie nicht reingelassen werden. Und wie gesagt, im Zweifelsfall auch gewaltsam daran verhindert werden, das zu machen, was hier eben die Politik der Regierung ist. Das entspricht auch den neuen Gesetzen, die in der Substanz nicht wirklich neu sind, sondern die Gesetze gab es auch schon in entsprechenden Reformen seit Mitte der 90er Jahre, die aber nicht wirklich kohärent durchgesetzt wurden. Die sind jetzt etwas verschärft, aber vor allem gibt es einen sehr viel höheren politischen Willen, das auch tatsächlich zu tun.
Die Beschränkung des Großgrundbesitzes bezieht sich nicht auf bestehende Besitztümer. Die Umverteilung wird nur angewendet bei in Zukunft entstehenden großen Ländereien in Privatbesitz. Ein Beitrag von Fabian, Radio Dreieckland, Freiburg. Er sprach mit Dr. Jonas Wolf von der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung.
Mit großer Sorge haben die Hospizvereine eine Aussage des Präsidenten der Bundesärztekammer, Dr. Jörg Dietrich Hoppe, zur Kenntnis genommen, dass es möglicherweise zukünftig Ärztinnen und Ärzten standesrechtlich erlaubt werden soll, Beihilfe zur Selbsttötung zu leisten. Dazu sprach Radio Korax aus Halle mit Frau Dr. Birgit Weihrauch, Ärztin und seit 2006 Vorstandsvorsitzende des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes, DHPV. Zunächst bat Radio Korax um eine Abgrenzung der Begriffe Was ist Sterbehilfe? Was ist Beihilfe zur Selbsttötung?
Wir unterscheiden die Sterbebegleitung. Das ist das, was in der Hospizarbeit und in der Palliativmedizin geleistet wird. Das heißt Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen und ihrer Familien, Linderung der Schmerzen, fürsorgliche Begleitung und auch ein Zulassen des Sterbens. Das heißt nicht Lebensverlängerung um jeden Preis. Das ist die Sterbebegleitung im Sinne unserer Hospizbewegung und der Palliativmedizin. Davon unterschieden wird die aktive Sterbehilfe. Aktive Sterbehilfe bedeutet, dass jemand einem Menschen eine tödliche Substanz verabreicht und jemand dadurch aktiv zum Tode gebracht wird. Das ist zum Beispiel erlaubt in Holland, in Belgien, in Luxemburg, und wir haben hier in Deutschland eine ganz klare strafrechtliche Bestimmung, dass das in Deutschland verboten ist. Davon zu unterscheiden wiederum ist die Beihilfe zur Selbsttötung. Beihilfe zur Selbsttötung bedeutet, dass man einem Menschen zum Beispiel Medikamente oder andere Gifte zur Verfügung stellt oder in irgendeiner Weise dabei hilft, dass er sich selber das Leben nimmt. Natürlich ist Selbsttötung nicht strafbar. Es gibt viele Menschen, die sich entscheiden, sich selber das Leben zu nehmen. Und auch die Beihilfe zur Selbsttötung ist in Deutschland nicht strafbar. Bisher ist es aber Ärzten standesrechtlich, berufsrechtlich nicht erlaubt, Beihilfe zur Selbsttötung zu leisten. Das ist ein ganz ethischer, ein alter ethischer Grundsatz, der sich schon aus dem Eid des Hippokrates, dass man eben einem Menschen nicht dabei hilft, ihm zum Tode zu verhelfen oder ihn auch dabei zu beraten. Sodass mit dem, was Professor Hoppe jetzt angekündigt hat, dass in Deutschland berufsrechtlich, standesrechtlich die Beihilfe zur Selbsttötung zukünftig nicht mehr verfolgt werden soll, also ermöglicht werden soll, dass das erhebliche Diskussionen ausgelöst hat, uns mit ganz großer Sorge erfüllt und auch den Widerspruch aus der Hospizbewegung ausgelöst hat und auch ganz entschiedene Gegner sich zu Wort gemeldet haben, und dazu gehören auch wir.
Können Sie noch mal die Gefahren erläutern, die Sie da sehen?
Jeder von uns, auch die Hörer am Radio, wissen, dass wir eine Gesellschaft sind, die sehr stark altert. Und in einer älteren Gesellschaft stellen sich diese Fragen natürlich noch mal ganz besonders. Und viele von Ihnen haben den viel diskutierten Pflegenotstand auch im Kopf oder vielleicht sogar auch aus eigener Erfahrung gesehen, wie schwierig es häufig ist in den Pflegeheimen, dass Menschen wirklich gut versorgt werden. Wenn wir jetzt die ärztliche Beihilfe zur Selbsttötung zulassen, dann erweckt das auch den Eindruck, dass wir hier eine andere Option ermöglichen können. Das kann aber nicht gewollt sein. Wir würden mit einer solchen Möglichkeit, die Beihilfe zur Selbsttötung zuzulassen, letztlich auch den Druck erhöhen auf kranke Menschen, auf alte Menschen, die sich ja häufig als Belastung empfinden für ihre Familien, anderen nicht mehr zur Last fallen zu wollen. Wir wissen das aus Holland, wo die aktive Sterbehilfe zugelassen ist, dass dieser Druck entsteht, dass Menschen, alte Menschen, kranke Menschen, die ja häufig in einem langen Prozess auch der Pflegebedürftigkeit und auch in einem langen Sterbeprozess sich befinden, sich aus solchen Gründen dann unter Druck gesetzt fühlen und sagen, dann wähle ich eben die andere Option. Und das ist eine Gesellschaft, die wir sicherlich nicht wollen können. Ich will aber auch noch mal auf die Ärzteschaft eingehen. Die Aussage von Professor Hoppe resultiert letztlich auch aus einer Umfrage, die in der Ärzteschaft stattgefunden hat und in der ungefähr 30% der Ärzte geäußert haben, dass sie einer solchen Legalisierung, standesrechtlichen Legalisierung der Beihilfe zur Selbsttötung zustimmen könnten. Wenn wir uns anschauen, wie Ärzte da votiert haben, dann sehen wir auch, dass die Ärzte, die palliativmedizinisch ausgebildet waren, in einem sehr viel geringeren Prozentsatz überhaupt einer solchen Legalisierung zustimmen würden. Und alle Ärzte, die große Ärzteschaft, ist mehrheitlich ausgesprochen dagegen. Das heißt, das ist nicht etwas, wo die Ärzteschaft jetzt mit fliegenden Fahnen dazu kommen würde. Das ist etwas, was in der Ärzteschaft einen völligen Paradigmenwechsel bedeuten würde in der ethischen Haltung, in dem Selbstverständnis der Ärzte. Wie sollen denn Ärzte mit einer solchen zukünftigen Legalisierung umgehen? Wo beginnt denn die Berechtigung, solche Beihilfe zur Selbsttötung zu leisten? Um welche Patienten geht es denn? Ist denn überhaupt der Wunsch eines Menschen, vorzeitig sterben zu wollen, ist der dauerhaft? Und wann beginnt das Leiden so zu sein, dass man als Arzt sagen muss, jetzt würde ich diese Beihilfe zur Selbsttötung auch leisten wollen? Oder gibt es nicht doch andere Alternativen, die wir diesen Menschen anbieten können? Ich glaube, man muss, gerade weil der größte Teil der Ärzte diese Beihilfe zur Selbsttötung auch ablehnt, wir müssen ganz besonders darauf achten, dass wir nicht einmal den Gedanken aufkommen lassen wollen, dass dies eine wirkliche Option ist, sondern wir müssen alles daran setzen, dass wir wirklich erreichen, dass Menschen, die so verzweifelt sind, wovor ich einen ganz hohen Respekt habe, ich habe auch einen hohen Respekt vor Menschen, die so starke Schmerzen haben, dass sie sagen, ich möchte nicht mehr weiterleben. Ich verurteile diese Menschen nicht, aber ich denke, wir müssen ihnen etwas anderes anbieten. Etwas anbieten, was ihnen und ihrer Familie hilft, mit dieser Situation anders umzugehen. Und ich glaube auch, dass Menschen, die palliativmedizinisch versorgt werden, dass bei diesen Menschen der Wunsch nach dem vorzeitigen Sterben auch gar nicht mehr aufkommen muss. Und dass die Palliativversorgung dann auch dazu führt, dass dieser Wunsch hintangestellt wird und nicht mehr vorhanden ist.
Frau Dr. Weihrauch, wir sind wieder bei der Aufgabe, die die Gesellschaft zu leisten hat. Der Präsident der Bundesärztekammer, Dr. Jörg Dietrich Hoppe, hat sich geäußert, dass es durchaus möglich wäre, Beihilfe zur Selbsttötung zu leisten. Also er drängt da auch auf eine Änderung der Gesetzeslage. Wie sehen Sie das? Sind andere Gesetze, andere Rechtsgrundlagen nötig?
Hier geht es um das Berufsrecht, um das Standesrecht der Ärzte. Und ich sage noch einmal ganz klar, wir dürfen das Standesrecht nicht ändern, weil es zu einem völlig veränderten Selbstverständnis führt, das aus meiner Sicht nicht nötig ist und nicht nur nicht nötig, sondern erhebliche Gefahren bergen würde, die wir um jeden Preis vermeiden sollten. Und ich will vielleicht noch daran erinnern, was Professor Hoppe in diesem Interview auch gesagt hat. Ihn persönlich schüttelt es bei dem Gedanken daran, dass Ärzte zukünftig so etwas tun können und er könnte es mit seinem Gewissen nicht vereinbaren. Und wenn man das hört, wie er selber sich dazu stellt, dann kann ich nur sagen, ich kann mir nur wünschen, dass die Ärzteschaft am Ende dazu kommt, diese Änderung nicht vorzunehmen, weil sie auch für unsere Gesellschaft erhebliche Auswirkungen haben würde, die wir uns nicht wünschen können.
Frau Dr. Birgit Weihrauch vom Deutschen Hospiz- und Palliativverband e.V. über mögliche Auswirkungen, wenn Ärzten nach ihren eigenen standesrechtlichen Regelungen die Beihilfe zur Selbsttötung nicht mehr untersagt wird. Das Interview führte Radio Korax aus Halle.
Vergangene Woche hat die Bundesregierung ihren Jahresabschlussbericht vorgelegt. Die Linkspartei bezeichnete in einer Presseerklärung den Bericht als entlarvend. Auf den Schultern der Arbeitslosen und auf Kosten von Bildung und Forschung würden Milliarden von Euro in die Bundeswehr gepumpt. Andrasch Neunert von Radio Lora München sprach mit Gesine Lötsch, Parteichefin der Linkspartei, und fragte, ob der hergestellte Zusammenhang zwischen Militär auf der einen Seite und sozialem bzw. Bildung auf der anderen Seite das Ergebnis einer politischen Interpretation sei oder auch aus den Zahlen nachweisbar.
Dieser Zusammenhang ist natürlich direkt aus den Zahlen ablesbar. Wenn wir uns mal anschauen, wie viel Geld in den Rüstungsetat geht, dann ist das überhaupt nicht zu akzeptieren. Der Rüstungsetat ist ja nach dem Etat für Arbeit und Soziales der zweitgrößte Einzeletat im Bundeshaushalt. Und das ist natürlich eine Schieflage. Also für Forschung und Wissenschaft ist wesentlich weniger Geld vorhanden. Aber ich kann ein paar konkrete Beispiele gerne aufzählen, wofür aus unserer Sicht, aus der Linken, das Geld verschwendet wird, weil es auch Dinge verwendet wird, die wir überhaupt nicht akzeptieren können. Die Bundeswehr soll ja jetzt ausgerichtet werden und umgebaut werden zu einer Interventionsarmee. Das heißt, was eigentlich ja im Grundgesetz vorgesehen ist, dass die Bundeswehr der Landesverteidigung zu dienen hat, ist ja schon viele Jahre außer Kraft gesetzt worden. Und da nenne ich einfach mal das Beispiel der Airbus A400M, das ist also ein Großraumtransportflugzeug, wo also auch Panzer mit ins Ausland geflogen werden können. Da sehen wir für die nächsten 7 Jahre, also von 2011 bis 2018, das wird ja immer etwas länger geplant, eine Einsparmöglichkeit von 14 Milliarden Euro. Und wenn wir das an unsere Hochschulen, an die Universitäten umlenken könnten, dann wären wir natürlich auf einem guten Weg. Ein ähnliches Beispiel ist der Transporthubschrauber, der in den nächsten 5 Jahren gebaut und bestellt werden soll. Hier sehen wir Einsparmöglichkeiten in den nächsten 5 Jahren von 3 Milliarden Euro. Und als drittes Beispiel nenne ich die 9 Fregatten, die gekauft werden sollen, damit auch in entlegenen Seegebieten die Bundeswehr operieren kann. Auch hier gibt es Einsparmöglichkeiten in Höhe von aus unserer Sicht 2 Milliarden Euro. Aber das eigentliche Problem, das will ich nochmal unterstreichen, ist für mich, dass die Bundeswehr auf eine Aufgabe ausgerichtet wird, die aus unserer Sicht mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist.
Haben Sie mal durchgerechnet, was es eigentlich an Geld sparen würde, wenn man sich zu einem sehr viel früheren Zeitpunkt als dem Sankt-Nimmerleins-Tag in Afghanistan verabschiedet?
Auch hier kommen wir ganz schnell auf zweistellige Milliardenhöhen. Interessant ist aber gerade, was die Frage Afghanistan betrifft, dass, wenn wir mal in Beziehung setzen, was ausgegeben wird für wirtschaftliche Entwicklung oder Entwicklungszusammenarbeit, nur ein Bruchteil dessen ist, was für das Militärische ausgegeben wird. Und ich glaube, wir würden den Menschen in Afghanistan besser helfen, wenn wir Entwicklungszusammenarbeit betrieben, und wir würden die Sicherheit der Bundeswehrsoldaten unterstützen, wenn wir sie zurückziehen aus Kampfeinsätzen. Die Erfahrung besagt ja, dass dort, wo Soldaten sind, egal ob nur Bundeswehr oder von anderen Armeen, und nebenan Entwicklungszusammenarbeit, auch die Menschen, die Entwicklungszusammenarbeit betreiben, häufig gefährdet sind.
Kommen wir nochmal zurück zur Bundeswehr und den konkreten Einsparungsmöglichkeiten. Was ich immer wieder erfahren habe von Bundeswehrangehörigen war, wir haben einen riesigen Verwaltungswasserkopf, insbesondere das Wehr- und Beschaffungsamt. Das sei nun wirklich ein Überbleibsel. Da werden alle möglichen Leute hin abgeschoben, die man ansonsten nirgendwo brauchen kann. Und es kostet Unsummen. Und produziert eine Menge Mist, um es mal vorsichtig zu sagen.
Sie haben das zu Recht gerade angesprochen, im Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung. Die Weise-Kommission, die ja Vorschläge gemacht hat zur Strukturveränderung der Bundeswehr, hat gerade an dieser Stelle deutlich gemacht, dass umfangreiche Personaleinsparungen möglich sind. Ich will aber zum Ausdruck bringen, dass wir im öffentlichen Dienst genügend Aufgaben zu erfüllen hätten, und da könnte ich mir vorstellen, dass auch Menschen, die in diesem Bundesamt ja jetzt sitzen und dahin abgeschoben werden, vielleicht auch selber zufrieden werden, wenn sie im zivilen Bereich arbeiten könnten.
Kann ein junger Kommunist überzeugter Vaterlandsverteidiger in der Bundeswehr sein?
Wenn die Bundeswehr ihre Aufgaben der Landesverteidigung ausübt, dann sage ich, warum nicht?
Gesine Lötsch war das, Parteivorsitzende der Linkspartei und haushaltspolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Das Interview führte Radio Lora aus München.
Das Freie Radio Z Nürnberg und Radio Lora München haben eine Kampagne gestartet, um die Situation von Community Radios in Bayern zu verbessern. Derzeit ist im Bayerischen Landesmediengesetz kein Eignerstatus für den nicht kommerziellen Rundfunk vorgesehen. Somit gibt es auch keine adäquate Förderung. Es bestehen im Gegenteil hohe finanzielle Hürden, um ein freies Radio zu gründen. Kein Wunder also, dass im gesamten Freistaat nur 2 freie Sender on air sind. Die Radiofabrik Salzburg fragte nach bei Michael Liebler, Vorstandsmitglied von Radio Z, was es bedeutet, wenn nicht kommerzielle Sender keinen eigenen Status im Landesmediengesetz haben. Sind sie dann illegal?
Nein, illegal senden wir nicht, sondern wir haben einfach den Status eines Privatradios. Und es gibt im Prinzip nur diesen Status, das ist in der Regel sind das privatkommerzielle Radios. Das heißt, da wird erwartet, dass von Haus aus eine Finanzdecke da ist, mit der man so ein Radio startet und später sich dann quasi über Werbung etc. oder wie man das eben so macht als privatkommerzieller Sender, ein Budget schafft. Das ist natürlich für ein freies Radio nicht möglich, für ein Community-Radio. Da muss man erstmal Mitglieder werben. Wir haben 1300 Mitglieder, das heißt, wir stehen ganz gut da. Radio Lora in München steht nicht so gut da. Und wir müssen eben in diesem Bereich der privatkommerziellen Radios uns genauso bewähren wie ein kommerzielles Radio, obwohl das gar nicht machbar ist. Deswegen wollen wir einen eigenen Status, der damit verbunden ist, dass gerade am Anfang, gerade wenn es schwierig ist finanziell, ein Anschub da ist und auch eine Förderung gegeben wird, die bestandssichernd wirkt.
Nun gibt es in Bayern derzeit mit Radio Z und Radio LoRa in München genau genommen 1,5 freie Radios, weil LoRa ja mindestens zur Hälfte ein kirchlicher Sender ist. In Österreich, das von Fläche und Einwohnerzahl her vergleichbar ist, halten wir derzeit bei 14 freien Radios. Sind in Bayern auch diese Anfangshürden so groß, um ein freies Radio zu gründen? Oder wie erklärt sich diese euer Inseldasein sozusagen in Nürnberg als freies Radio im ganzen Freistaat?
Ja, es ist natürlich schon so, dass eben immer wieder Initiativen kamen, zum Beispiel in Augsburg, in Schweinfurt, auch andere größere Städte. Da gab es immer wieder Initiativen, Leute, die ein freies Radio aufmachen wollten, die kommen dann oft zu uns und sagen, Mensch, wie macht ihr das? Wie stellen wir das an? Und nach einer Weile stellt man fest, dass die Puste ausgeht, einfach weil schon die finanziellen Ressourcen aufzubauen ganz, ganz schwierig ist, und es ist auch sehr frustrierend, das dann mitzuerleben, wie man bei der Landesmedienbehörde darauf abgeklopft wird, ob man auch wirtschaftlich tragfähig ist, anstelle, also dass dort dann gesagt wird, hier gibt es die und jene Fördergelder. Das ist natürlich der Grund, dass es keine Radios gibt. Radio Z ist schon in den 80er Jahren gegründet worden, schon vor der Rundfunkliberalisierung in Deutschland, und hat sich einfach in dieser Zeit, wo auch ein großer, hoher Druck da war durch die Öffentlichkeit, eine ganze Menge Unterstützung sammeln können. Und deswegen haben wir diese 1300 Mitglieder und deswegen haben wir ein entsprechendes Budget, das uns schon mal trägt. Radio LoRa, wie gesagt, hat es nicht so einfach. Ich weiß auch nicht, ob das ein kirchliches Radio ist. Aber die haben einfach auch weniger Mitglieder und andere Initiativen haben das erst gar nicht geschafft.
Michael Liebler, für eine Änderung des Mediengesetzes in Bayern, wie verlaufen denn da die Grenze jetzt zwischen den jeweiligen Parteien?
Wir sind da eigentlich gerade erst am Anfang und am Ausloten. Eigentlich hoffen wir, dass wir mit allen Parteien sprechen können. Wir haben schon Rückhalt, Zustimmung bekommen von der Landtagsfraktion der SPD, der Landtagsfraktion der Grünen, auch von Oberbürgermeistern hier in der Nürnberger Region. Das ist eigentlich schon erstmal ganz positiv. Und im Prinzip hoffe ich dann auch, dass man über diese Themen auch mit der CSU, mit der FDP reden kann, die jetzt gerade in der Regierung sind. Es wird sicher nicht so einfach sein, man wird sich sicher nicht so einig sein, aber es gibt im März wird es einen Medienratschlag geben in München, da sind wir schon eingeladen, und ich hoffe eigentlich, dass da Gespräche stattfinden, die durchaus in die richtige Richtung gehen. Uns wurde kürzlich auch von einer Medienrätin gesagt, dass sich die BLM in Richtung Community-Radios bewegen würde, und das finden wir doch dann höchst erfreulich.
Michael Liebler, wie schaut denn nun die nahe Perspektive aus? Eure Kampagne läuft jetzt erst die zweite Woche. Wie lange soll es dauern und was ist euer unmittelbares Ziel?
Unser unmittelbares Ziel ist, erstmal Öffentlichkeit für das Anliegen überhaupt zu schaffen, erstmal die Parteien und die politischen Verantwortlichen aufmerksam zu machen, die Öffentlichkeit dafür zu bewegen, denn die Community-Medien werden in Bayern im Prinzip eigentlich erstmal überhaupt nicht wahrgenommen. Das ist unser ganz unmittelbares und direktes Ziel. Und dann möchten wir eben eine Änderung des Landesmediengesetzes, in dem ganz klar stehen soll, dass freie Radios, dass Community-Medien die einen eigenen Status haben und besonders förderungswürdig sind und dann entsprechende Ressourcen auch zur Verfügung gestellt bekommen.
Ein Beitrag von der Radiofabrik in Salzburg.
Das war ZIPFM, das Infomagazin der Freien Radios, in der Ausgabe vom Mittwoch, den 19. Januar 2011. Die ungekürzten Einzelbeiträge finden sich auf der Internetseite www.freie-radios.net. Insbesondere unseren zweiten Beitrag zur Sterbebegleitung und Palliativmedizin haben wir stark gekürzt. Es lohnt sich, den vollständigen Beitrag anzuhören. Es verabschieden sich Katharina Mann und Norbert Büchner von der Dissent Medienwerkstatt in Darmstadt. Das nächste ZIPFM gibt es am Donnerstag, den 20. Januar, dann von Radio Unerhört aus Marburg.